Ja, das ist eine kurze Einführung in die vier verschiedenen Grundtypen und ihre Strategien. Na, wir haben ja zwei Energietypen und zwei Wahrnehmungstypen. Und ich möchte mit dem Generator beginnen. Der Generator ist der häufigste Typ. Circa 70% der Menschheit gehören diesem Typ an. Und es gibt einmal den einfachen und dann den manifestierenden Generator. Und zu einem Generator wird man immer dann, wenn das Sakralzentrum aktiviert ist. Und das ist dieses rote, kastenförmige Zentrum, das zweite von unten. Und dieses Sakralzentrum ist der Hauptlebensmotor. Es ist ein Motor, der Energie bereitstellt und es ist ein Lebendigkeits- und Fruchtbarkeitszentrum, das eben so die grundlegende Lebensenergie bereitstellt. Das heißt, die Generatoren sind Energietypen und als Energietyp sind sie auf der Welt, um mit Energie etwas zu tun und aktiv zu sein. Und der Generator hat auch ein ganz natürliches Bedürfnis nach Aktivität, nach Beschäftigung und Bewegung, auch nach Reproduktion, also etwas zu erschaffen und zu vermehren. Und das können die eigenen Kinder sein, die in die Welt gesetzt werden. Es können aber auch alle möglichen Arten von Aktivitäten und Projekten sein. Das heißt, die Generatoren sind sehr vitale, lebendige, dynamische Menschen mit einer hohen kreativen Schaffenskraft ausgestattet. Und der Generator muss diese Energie auch ausagieren, und zwar bis zur Erschöpfung. Der Generator ist der einzige Typ, der sich wirklich bis zur Erschöpfung verausgaben kann und auch soll. Das ist eine gesunde Erschöpfung für den Generator. Und dieses Sakralzentrum ist auch der einzige Dauermotor, das wirklich über Stunden aktiv sein kann. Der Generator kann über Stunden arbeiten, aktiv sein, sich anstrengen. Er hat auch eine große Ausdauer, eine große Durchhaltekraft. Das bedeutet, der Generator steht eben auch für Langzeitprojekte zur Verfügung. Aber diese Kraft, um langfristig etwas durchzuhalten, steht ihm nur zur Verfügung, wenn sein Sakralzentrum einverstanden war, wenn es Ja gesagt hat zu einer Aktivität. Dann brummt der Motor stundenlang zufrieden vor sich hin. Und dieses Sakralzentrum ist aber sehr eigenwillig und stellt seine Energie eben nicht für alles zur Verfügung. Und wofür es aber seine Energie zur Verfügung stellt, das ist bei jedem Generator was anderes. Und wie kann ein Generator nun den Zugang bekommen zu seiner Kraft und Lebendigkeit? Und das funktioniert so, dass er warten muss, bis das Leben ihm Angebote bringt und sein Sakralzentrum darauf anspringt. Und dieses Anspringen zeigt sich einmal in Form von Lauten der Zustimmung. Und das kann ein Brummen sein, ein Grunzen, ein Knurren, ein Schmatzen, ja, oder auch so ein ja. Oder auch in einem Kraftschub, also wenn Energie freigesetzt wird. Das heißt, der Generator ist dazu geboren, auf das Leben zu reagieren und nicht initiativ etwas zu tun. Wir sind aber sehr tief konditioniert in unserer Gesellschaft, dass eben nur, wenn wir initiativ etwas unternehmen, irgendetwas vorwärts gehen kann. Aber immer wenn der Generator initiativ etwas unternimmt, dann stößt er auf Widerstand. Dann erlebt er Frustration, Misserfolg und insbesondere auch so ein Gefühl festzustecken. Dann gelangt er immer wieder an einen Punkt, wo einfach nichts weitergeht, über den er einfach nicht hinauskommt, wie so eine Wand, die ihn ausbremst. Und das kann ungemein frustrierend sein. Ich kenne das gut aus eigener Erfahrung. Ich bin auch so ein einfacher Generator. Und ich habe mich schon mehrmals in meinem Leben ganz fürchterlich für irgendeine Sache abgestrampelt und habe versucht, das irgendwie zu verwirklichen. Und ja, so funktioniert das aber nicht. Das heißt, als Generator können Sie sich nicht einfach etwas vornehmen oder irgendein Ziel ausdenken und dann versuchen, das umzusetzen. Das funktioniert nicht. Der Generator muss warten, bis sein Sakralzentrum auf einen Außenreiz anspringt, bis er gefragt wird, bis das Leben ihm irgendetwas vorbeibringt. Und dieses Anspringen seines Sakralzentrums, das führt ihn zu seiner persönlichen Wahrheit. Dabei kann er etwas finden, was ihm wirklich entspricht und was ihn auch langfristig zufriedenstellt. Und wenn der Generator seinen sakralen Reaktionen folgt, dann kann er wirklich eine tiefe Befriedigung und Erfüllung finden in seinen Aktivitäten. Und das ist das, was der Generator sucht. Wogegen aber in den falschen Aktivitäten erlebt er Frustration. Denn der Generator ist dazu geboren, etwas zu tun, worauf er Lust hat, was ihm Freude macht, was ihn interessiert. Und dann wird eben diese Kraft und Lebendigkeit aus dem Sakralzentrum freigesetzt. Aber auch wenn der Generator korrekt jetzt in eine Aktivität eingestiegen ist, also aus der Reaktion heraus, bedeutet das nicht unbedingt, dass er das dann auch sofort umsetzen kann. Weil dem reinen Generator fehlt eine eigene Handlungsverbindung. Das heißt, der Generator kann zwar immer aktiv sein, aber er kann nicht immer ein bestimmtes Ergebnis oder eine bestimmte Außenwirkung erzielen. Und das kann dann auch immer mal wieder zu kleineren Frustrationen führen, zu dem Gefühl festzustecken, aber das ist ein natürlicher Prozess und gehört zum Leben eines Generators auch dazu. Das heißt, Handlung im Sinne einer Auswirkung ist für den einfachen Generator immer nur hin und wieder möglich. Und auch nur zusammen mit anderen Menschen. Das heißt, der Generator muss erstens warten auf die richtigen Angebote, auf die sein Sakralzentrum dann auch anspringt, und zweitens auf eine Handlungsverbindung, die auch von außen auf ihn zukommt. Aber mehr gibt es auch nicht zu tun. Und wenn er das versteht, das kann ihn von einem großen Druck frei machen, nämlich dem Druck, unbedingt etwas Bestimmtes ins Leben rufen zu müssen, ein bestimmtes Ziel verwirklichen zu müssen, etwas Bestimmtes erreichen zu müssen im Leben, weil das ist eine Konditionierung, die aus unserer Gesellschaft kommt. Unsere Gesellschaft lebt ja in so einer Wahnvorstellung, ein Erfolgsmensch ist ein initiativer Tatmensch. Und darum versuchen auch alle, so zu sein und etwas zu initiieren, aber die meisten scheitern daran, weil tatsächlich über 90% der Menschheit sind keine Initiatoren. Und für den Generator geht es einfach darum, ganz entspannt, reagierend mit dem Leben zu gehen. Dinge zu tun, an denen er Freude hat, permanent seine Energie für etwas für ihn Lustvolles eben auszuagieren und sein Leben zu genießen. Und das ist etwas, was er immer tun kann. Und daher kann er immer auch eine Zufriedenheit finden in seinen alltäglichen Aktivitäten. Und dann wird eben auch so ein bestimmtes Ergebnis zweitrangig. Ja, und er soll sich eben auch überraschen lassen von dem, was das Leben für ihn bereithält. Und das kann halt auch was völlig anderes sein, als was er sich eben so vorgestellt hat. Ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass ich mal Human Design Readings geben würde. Und bei all meinen Recherchen habe ich auch nie das Human Design gefunden. Sondern das Human Design hat mich gefunden, als die Zeit reif war. Ja, und für den manifestierenden Generator gilt im Prinzip genau das Gleiche. Er ist dazu geboren, auf das Leben zu reagieren. Er muss warten auf Angebote, die ihm das Leben bringt, auf Angebote von außen. Der Unterschied zum reinen Generator ist, dass der manifestierende Generator über eine eigene Handlungsverbindung verfügt. Das ist dieser Manifestationsanteil in ihm. Und das befähigt ihn, wenn er korrekt eingestiegen ist in eine Aktivität, also aus der Reaktion heraus, dass er diese dann aber auch sofort umsetzen kann. Also er braucht keine anderen Menschen, die ihm erst eine Handlungsverbindung geben, sondern er kann sofort aus sich heraus Ergebnisse erzielen mit seiner Schaffenskraft. Er kann eine Auswirkung haben. Und das macht ihn auch selbstständiger und unabhängiger als den reinen Generator. Dafür hat er aber auch mehr Verantwortung, weil seine Handlungen eben immer auch sofort Konsequenzen nach sich ziehen. Nur davor ist der reine Generator ein Stück weit dann auch geschützt. Die Falle ist, dass der manifestierende Generator aber eine besonders hohe Tendenz dadurch hat, initiativ zu handeln. Weil er kann ja handeln, er kann etwas umsetzen. Und darum fällt ihm das auch über eine lange Zeit nicht auf, wenn er in den falschen Aktivitäten ist. Nur weil irgendwas geht immer irgendwie weiter. Ja? Aber irgendwann merkt er das an seiner Bilanz. Nur wenn er nämlich unglaublich tüchtig ist und macht und tut und sich engagiert, aber unten kommt immer weniger bei rum. Er macht Verluste. Und das kann auf die Dauer dann eben auch unbefriedigend werden und kann ihn auch in den Burnout treiben. Also haben Sie Mut als Generator, sich einfach von Ihren Reaktionen durch Ihr Leben führen zu lassen und zu warten, bis die Dinge auf Sie zukommen, statt von sich aus auf die Dinge zuzugehen und den Dingen hinterherzulaufen. Der zweite Energietyp ist der Manifestor. Das ist jetzt ein sehr seltener Typ. Nur etwa 8% der Menschheit gehören diesem Typus an. Und zu einem Manifestor wird man, wenn das Sakralzentrum offen ist, aber wenn es eine Handlungsverbindung gibt. Das heißt, es muss ein Motorzentrum aktiviert sein und das muss mit dem Kehlzentrum verbunden sein. Und die Manifestoren sind daher auch sehr dynamische Menschen. Aber weil das Sakralzentrum offen ist, fehlt ihnen die Ausdauer. Das heißt, die Manifestoren sind keine Arbeiter. Sie sind nicht auf der Welt, um stundenlang vor sich hinzuwerkeln, ja so wie der Generator. Sondern die Spezialität des Manifestors ist, dass er eine hohe Anschubkraft hat, um etwas in Gang zu setzen, um etwas vorwärts zu bringen. Der Manifestor ist ein reiner Handlungstyp. Und wenn der aktiv wird, dann hat das immer auch sofort eine Auswirkung. Das zieht immer Konsequenzen nach sich. Na, er kann also kurzfristig eine hohe Energie freisetzen, um eben etwas Bestimmtes zu bewirken, aber er braucht mehr Pausen als der Generator, ne, weil es für ihn eben nicht um diese Daueraktivität geht. Und anders wie der Generator braucht er auch keine Angebote oder Vorschläge, die ihm das Leben bringt oder andere Menschen bringen. Er muss nicht gefragt werden. Der Manifestor ist der schnellste, selbstständigste und unabhängigste Typ von allen. Der muss auf nichts warten, außer vielleicht auf seine innere Autorität, insbesondere wenn er emotional ist. Ja, das kann ihn dann etwas ausbremsen. Aber der Manifestor weiß aus sich heraus, was er will und was das Richtige für ihn ist. Und er kann das auch sofort alleine umsetzen. Das heißt, der Manifestor ist fähig, sich aktiv und initiativ vom Leben etwas zu holen, was er haben will, jederzeit. Nichts bremst ihn aus. Und er ist eben auch der einzige Typ, der initiativ sein kann und soll. Das heißt, der Manifestor muss den ersten Schritt machen und soll nicht warten, bis andere auf ihn zukommen. Wenn andere sich aber eben unaufgefordert einem Manifestor nähern, dann kann es passieren, dass sie an seiner Aura abprallen. Denn der Manifestor bestimmt, wen er wann und wie nahe an sich herankommen lässt. Diese Auswirkungen, die der Manifestor durch seine Handlungen bewirkt, die sind ihm aber nicht immer bewusst. Und das kann zu Problemen mit seiner Umwelt führen. Andere Menschen können sich leicht überrollt fühlen vom Manifestor oder auch nicht respektiert fühlen, den Manifestor als unhöflich empfinden, wenn der eben einfach losstürmt und irgendwas macht, was dann eben eine Auswirkung für alle hat. Und deswegen haben andere haben eine Angst, andere Menschen haben eine Angst vor diesen Auswirkungen, weil sie nicht abschätzen können. Sie erleben den Manifestor als unberechenbar. Und das löst Angst aus. Und darum versucht seine Umwelt eben auch, den Manifestor oft zu kontrollieren und in seinen Handlungen einzuschränken. Wenn der Manifestor sich aber ausgebremst fühlt in seinem Handlungsbedürfnis, dann kann ihn das enorm zornig machen. Und die Strategie des Manifestors, um in Ruhe und in Frieden sein Ding machen zu können, ist, dass er andere informiert über seine Handlungsabsichten. Das heißt nicht, dass er um Erlaubnis fragen muss, sondern einfach andere informieren. Dann wissen die Bescheid. Das ist die Zauberformel, die ihm eine freie Bahn macht. Ja, die anderen müssen nicht einverstanden sein mit dem, was er zu tun beabsichtigt. Aber es ist einfach ein Akt der Höflichkeit, andere zu informieren. Das öffnet ihm Türen, ja, und dann wird er auch respektiert, weil dann wissen die anderen, was auf sie zukommt, und das nimmt die Angst. Die Manifestoren sind die geborenen Anführer auch. Und in der Vergangenheit, in der alten Zeit, waren das eben so die Stammeskrieger, die Herrschertypen, ja, die mit Macht, mit Autorität und gegebenenfalls mit Gewalt regiert haben. Der Manifestor ist einfach ein Machertyp. Der entspricht auch so diesem klassischen Männlichkeitsideal. Aber in der heutigen Zeit ist so ein autärer Führungsstil nicht mehr zeitgemäß. Und darum ist der Manifestor so ein bisschen auf einem Abstellgleis. Also im Kollektiv spielt er nicht mehr so eine wichtige Rolle, sondern er wird abgelöst vom Projektor. Die Projektoren sind die Führungspersönlichkeiten der Zukunft. Und der Projektor regiert nicht diktatorisch und mit Autorität, sondern mit Intelligenz und Bewusstsein. Und das ist eine völlig andere Führungsqualität wie beim Manifestor. Und damit sind wir dann auch beim Projektor. Und der Projektor ist ein Wahrnehmungstyp, kein Energietyp. Und zu einem Projektor wird man auch, das Sakralzentrum muss auch offen sein. Und es gibt aber keine Handlungsverbindung. Also die Projektoren können durchaus aktivierte Motorzentren haben, aber die sind nicht mit dem Kehlzentrum verbunden. Und es gibt etwa 20% der Menschheit gehören diesem Typus an. Es ist also auch kein so häufiger Typ, aber häufiger als wir die Manifestoren. Das heißt, die Projektoren können also durchaus Energie haben und wenn eben Motorzentren aktiviert sind. Aber für den Projektor geht es nie darum, mit Energie etwas zu tun. Die Wahrnehmungstypen werden nie eine Erfüllung darin finden oder auch den Sinn und Zweck ihres Lebens erfüllen, indem sie mit Energie etwas tun und ständig aktiv sind. Ja, das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Energietypen. Und die spezifische Fähigkeit des Projektors ist, dass er eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit für die Energiequalität der anderen hat. Und seine Aufgabe ist es, diese Energie der anderen in die richtigen Bahnen zu lenken. Also die Potenziale und die Fähigkeiten anderer Menschen zu erkennen und anderen Menschen ihre eigenen Fähigkeiten bewusst zu machen, ja, sodass diese dann auch optimal genutzt werden können. Der Projektor ist also ein Bewusstseinsbringer. Das ist seine spezifische Führungsqualität, Bewusstsein zu bringen, Licht ins Dunkel zu bringen. Projektoren sind auch besonders gute Beobachter und fähig, aus so einer Metaebene heraus das ganze Bild zu sehen, den Überblick zu haben über das Ganze und dadurch eben auch besonders gut andere Menschen einzuschätzen. Und seine Aufgabe ist es eben, die Energien und die Qualitäten der anderen effizient zu nutzen und einzusetzen. Das ist eine der Hauptaufgaben des Projektors, Energien und Ressourcen effektiv und nachhaltig zu nutzen und zu verwalten und Verschwendung zu vermeiden. Weil wir leben in einer Welt, in der die Ressourcen immer knapper werden. Der Planet ist praktisch ausgebeutet und darum wird es sehr wichtig sein in der Zukunft, intelligent und sparsam mit Ressourcen umzugehen. Und der Projektor hat eine natürliche Intelligenz, wie man etwas effizient organisieren kann, wie man Dinge einfacher machen kann, Energie einsparen kann. Aber er darf nie initiativ seine Ratschläge geben. Das heißt, die Strategie des Projektors ist, dass er von den Energietypen eingeladen werden muss in einer Aktion. Also andere Menschen müssen die spezifischen Qualitäten eines Projektors erkennen und bemerken und ihn dafür einladen. Und der Projektor hat auch ein großes Bedürfnis danach, erkannt und bemerkt zu werden. Und darum neigt er dazu, die Aufmerksamkeit zu erregen, indem er sich als Energiemensch gebärdet, als Powermensch, Energie demonstriert. Und das ist die tiefste Nicht-Selbstkonditionierung eines Projektors. Der Projektor möchte ein Energiemensch sein und oft glaubt er auch, dass er das wäre, denn in diesem offenen Sakralzentrum nimmt er ständig diese sakrale Energie aus seiner Umgebung auf und verstärkt sie, und das führt bei ihm zu einem scheinbaren oder zu dem Gefühl einer scheinbaren Lebenskraft. Ja, zu dem Gefühl, mehr Power zu haben als alle anderen, die anderen auch noch übertrumpfen zu wollen. Deshalb sind die Projektoren auch oft besonders aktiv, versuchen auch ihren Wert zu beweisen durch Arbeit und Leistung oder auch durch Sexualität. Das Sakralzentrum ist ja auch ein Sexualitäts- und Fruchtbarkeitszentrum. Und die Projektoren spiegeln und verstärken auch dieses Thema, weshalb sie oft auch als besonders sexy wahrgenommen werden oder versuchen durch Sexualität ihren Wert zu beweisen. Deswegen sind die Projektoren oft auch besonders kinderreich, ja, oder verkaufen sich gut als Sexsymbole. Die Filmindustrie ist voll mit Sexsymbolen, die allesamt Projektoren sind. Zum Beispiel Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Brad Pitt, George Clooney und so weiter. Die gebärden sich einfach gerne auch so als Casanova oder als femme fatale. Und das ist das größte Nicht-Selbstthema der Projektoren. Und das hält sie davon ab, ihre wahren Qualitäten als wahrnehmende Beobachter und Bewusstseinsbringer zu leben. Der Projektor kann ja durchaus auch Erfolg haben mit diesen Nicht-Selbst-Strategien. Auf Dauer wird es aber immer in Verbitterung und in eine tiefe Erschöpfung führen. Denn das tiefste Bedürfnis der Projektoren ist schon, für seine wahren Qualitäten gesehen und anerkannt zu werden. Projektoren sind außerdem Beziehungsmenschen und brauchen den Zugang zur Energie anderer Menschen, um den Sinn und Zweck ihres Lebens erfüllen zu können. Und darum ist es für ihn auch besonders wichtig, andere Menschen zu verstehen. Viel wichtiger, als sich selbst zu verstehen. Der Projektor ist daher auch ganz stark auf den anderen ausgerichtet und kann ganz tief mit seiner Aufmerksamkeit in den anderen eindringen. Und man sieht das oft auch an seinen Augen. Die können einen sehr intensiven Blick auch haben. Nur anders wie der Generator, der in erster Linie daran interessiert ist, sich selbst zu verstehen. Oder der Manifestor, der weder daran interessiert ist, sich noch den anderen zu verstehen, sondern der in erster Linie daran interessiert ist, mit seinen Handlungen eine Auswirkung zu haben. Jetzt mal so ein bisschen drastisch gesagt. Ja, und dann haben wir noch einen anderen Wahrnehmungstyp, nämlich den Reflektor. Und das ist jetzt ein ganz seltener, ganz außergewöhnlicher Typ. Und auch nur etwa 1% der Menschheit gehören diesem Typus an. Und der Reflektor ist dadurch ausgezeichnet, dass er eine völlig offene Körpergrafik hat. Es gibt kein aktiviertes Zentrum und keine durchgehende Definition. Die Körpergrafik ist weiß. Und das bedeutet, in diesem Sinne hat der Reflektor keine festgelegte Identität. Und darum ist er auch sehr wandelbar. Das heißt, wer er ist, hängt immer davon ab, wo und mit wem er gerade zusammen ist. Er passt sich quasi wie ein Chamäleon an seine Umgebung an. Und die Reflektoren sind die perfekten Spiegel ihrer Umgebung. Denn in ihrer großen Offenheit nehmen sie ja alle Außeneinflüsse in sich auf und spiegeln sie zurück. Und der Reflektor hat daher auch eine besonders hohe Wahrnehmungsfähigkeit, ja, denn da, wo wir offen sind, sind wir eben sehr feinfühlig für die Qualitäten in unserer Umgebung. Und der Projektor hat insbesondere eine Wahrnehmungsfähigkeit für sein Gegenüber und insbesondere für diese sakrale Energie, mit der er sich ja gerne identifiziert. Das heißt, die Projektoren sind eben Beziehungsmenschen und der Reflektor hat eine besonders hohe Wahrnehmungsfähigkeit für Gruppenprozesse. Der Reflektor ist eher ein Gruppenmensch. Ja, und der Reflektor ist nicht nur selbst ein sehr außergewöhnlicher Typ, sondern er sucht auch das Außergewöhnliche in anderen Menschen. Er hat sehr feine Antennen dafür, wer anders ist in der Gruppe. Ja, wer sich unterscheidet von diesem homogenisierten Einheitsbrei. Und das ist immer eine freudige Überraschung für den Reflektor. Und weil er aber eben sehr beeinflussbar ist in dieser großen Offenheit, ist es für ihn sehr wichtig, sich regelmäßig zurückzuziehen und Zeit alleine zu verbringen, um sein System zu reinigen von all der fremden Energie. Das Gleiche gilt auch für den Projektor. Und beide sind auch sehr gefährdet, eben über ihre energetischen Grenzen zu gehen. Nicht zu wissen, wann etwas genug ist, und können sehr leicht daher eben auch in Erschöpfung und Burnout landen. Der Reflektor kann sich dabei aber besser abgrenzen als der Projektor, denn er besitzt noch einen weiteren Schutzmechanismus, nämlich eine Teflon-Aura, an der alles so ein bisschen abperlt. Das heißt, Konditionierung dringt nicht so tief in ihn ein wie in den Projektor. Beide Typen brauchen aber wesentlich mehr Ruhe und Erholung als die Generatoren. Und sie sind nicht dazu geboren, ständig zu arbeiten und aktiv zu sein und mit Energie etwas zu tun. Sondern ihre Aufgabe ist es zu beobachten, wahrzunehmen und der Umgebung ein Feedback zu geben über ihre Wahrnehmungen. Also Bewusstsein zu bringen, Licht ins Dunkel zu bringen und etwas an die Oberfläche zu holen, das vorher im Verborgenen gewirkt hat. Und der Reflektor hat auch eine ganz außergewöhnliche Strategie, um die richtigen Entscheidungen im Leben zu finden. Er muss nämlich einen Mondumlauf abwarten. Das heißt, er muss 28 Tage warten, um eine korrekte Entscheidung zu treffen. Also jedenfalls dann, wenn es eben um wichtige Dinge geht in seinem Leben. Natürlich nicht, wenn es darum geht, was er morgen essen will oder welche Zahnpasta er kaufen will. Aber inwieweit hilft nun der Mond dem Reflektor, zu einer richtigen Entscheidung zu kommen? Der Reflektor hat ja viele hängende Tore an seinen offenen Zentren. Und das sind diese halb gefüllten Kanäle, in Schwarz oder in Rot. Und indem der Mond jetzt in 28 Tagen einmal durch die gesamte Körpergrafik läuft, hinterlässt er ein ganz bestimmtes und immer wieder gleiches Konditionierungsmuster. Das heißt, die verschiedenen Tore erwachen zum Leben. Es bilden sich vorübergehend Definitionen. Und mit der Zeit lernt der Reflektor, dieses immer gleiche Muster, das da abläuft, zu lesen und den roten Faden zu erkennen. Also das Wesentliche herauszufiltern, das, was wichtig für ihn ist. Und das befähigt ihn, eine authentische Entscheidung dann auch zu treffen. Und das macht ihn auch relativ unabhängig, denn er braucht keine anderen Menschen, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Genauso wie der Manifestor. Weil ihm genügt der Mond. Das erledigt der Mond für ihn. Ja, das war jetzt einfach mal eine kurze Einführung in die wesentlichen Merkmale und Strategien der verschiedenen Typen. Es gibt dann auch noch verschiedene innere Autoritäten, die das Thema noch weiter eben spezifizieren, aber die habe ich jetzt nicht angesprochen. Eine ausführliche Beschreibung von Typ, Strategie und innerer Autorität erhalten Sie in einem ausführlichen Grundreading oder auch in einem reinen Typ, Strategie, Autorität Reading, das ich auch anbiete, zu einem sehr günstigen Preis. Und ich spreche in diesen Readings, spreche ich circa 30 Minuten nur über Typ, Strategie und innere Autorität. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Ihre Neugier geweckt habe und Ihr Interesse, sich vielleicht doch mal ein Reading geben zu lassen. Das kann eine sehr spannende und aufschlussreiche Reise zu sich selbst sein. Die Frage ist eben, was wäre Ihnen so ein Reading wert? Und für ein unverbindliches Erstgespräch stehe ich Ihnen auch jederzeit gerne zur Verfügung. Meine Kontaktdaten finden Sie hier auf der Webseite. Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie diesen Beitrag angehört haben.